John Newton. John Newton schrieb eines der wahrscheinlich bekanntesten Lieder der Christenheit, Amazing Grace. John Newton ist ein Mann mit einer bunten Vergangenheit, wenn man es wertneutral sagen will. Geboren 1725 in London als Sohn eines Kapitäns, selber Seemann und bekannt als ein Spötter und Gottesleugner. Mit 19 Jahren wurde er ja mehr gegen seinen Willen in die Marine eingezogen und suchte dann sein Glück in Afrika. Hier kam er ziemlich unter die Räder und wurde selber zum Sklaven. Er schreibt in dieser Zeit, eine so armselige Gestalt war ich, dass die Scham mich oft zwang, mich vor den Blicken Fremder in den Wäldern zu verstecken, wenn ein Boot auf die Insel kam. Schließlich entkommt John Newton auf ein anderes Schiff. Er verdingt sich dort als Seemann und mit 22 Jahren gerät das Schiff, in dem er gerade Dienst tut, in einen dramatischen Sturm. Seenot, Lebensgefahr und im Chaos dieses Sturms schreit John Newton nach Rettung zu Jesus Christus. Und er wird später im Rückblick sagen, das war der Beginn meines Glaubens. Das war der Anfang meines Lebens als Christ. Er wird dann selber Kapitän eines Sklavenschiffes. Er schreibt, ich erkannte die Gnade des Herrn an in dieser Not, der mir meine Vergangenheit vergab, aber im Augenblick meiner Bekehrung hatte ich keinen gläubigen Freund, der mir hätte sagen können, wie es jetzt weitergehen sollte. Und sein Gewissen ist noch sehr geprägt von seinem alten Leben. Das wird er später immer wieder sich selbst in Erinnerung rufen. Noch als Christ ist er verantwortlich für 4 Sklavenexpeditionen, eine als Offizier, die anderen 3 als Kapitän. Aber Gott arbeitet an seinem Gewissen. Und im Rückblick wird er dann mit 63 Jahren Folgendes schreiben in seinem Heft Gedanken über den Handel mit afrikanischen Sklaven. Mein Gewissen zwingt mich, meine Schande durch ein öffentliches Bekenntnis zuzugeben, das zwar aufrichtig ist, aber zu spät kommt, um das Elend und die Dummheiten zu verhindern, derer ich mich früher schuldig gemacht habe. Ich hoffe, es wird immer ein Gegenstand erniedrigender und demütigender Betrachtung für mich sein, dass ich selbst einst ein aktives Werkzeug in einem Gewerbe war, das mein Herz jetzt erschaudern lässt. Also er sagt, wie konnte ich als Christ noch weiter mitmachen beim Sklavenhandel? Gott musste erst an meinem Gewissen arbeiten und mich Schritt für Schritt verändern. Bereits mit 60 Jahren, 1785, kam es zum Treffen mit dem damals 26-jährigen William Wilberforce. Und John Newton wurde dann ein väterlicher Freund und geistlicher Berater von William Wilberforce und hat ihn massiv unterstützt in seinem Kampf gegen die Sklaverei, die dann ja schließlich auch zu einer Gesetzgebung in England führte, durch die Sklavenhandel verboten wurde. Und Wilberforce hat im Rückblick immer dankbar über alle Unterstützung und alle geistliche Förderung gesprochen, die er durch John Newton erhalten hatte. Und so arbeitete Gott weiter am Gewissen dieses Mannes und noch mit 72 Jahren wird John Newton bekennen, ich habe mehr als einmal, er ist dann Pfarrer geworden, er hat dann sein ganzes weiteres Leben in den Dienst der Verkündigung des Evangeliums gestellt. Er war ja mit seiner eigenen Biografie eine gute Einleitung für seine Predigt. Ich, der Gotteslästerer, ich, der Sklavenhändler, ich bin gerettet worden allein durch die Gnade Christi. Und er wird dann, wie gesagt, noch mit 72 Jahren betonen, ich habe mehr als einmal auf dieser Kanzel mit Scham bekannt, dass ich mich zu lange am Handel mit afrikanischen Sklaven beteiligt habe. Aber Gott führt diesen Mann und gebraucht ihn als ein Zeugnis seiner Gnade. Und sein berühmtestes Lied macht eben gerade dies klar. Amazing Grace, erstaunliche Gnade, wo er deutlich zeigt, diese Gnade, die wirkte nicht nur bei der Bekehrung am Anfang, sondern diese Gnade hat mein ganzes Leben nach und nach geprägt und verändert. In einer deutschen Übersetzung etwa so, O Gnade Gottes, wunderbar, du hast errettet mich, ich war verloren ganz und gar, war blind, jetzt sehe ich. Das war gewissermaßen die Bekehrung, dass Gott ihn freigesprochen hat, die Rechtfertigung. Und dann die Gnade hat mich Furcht gelehrt und auch von Furcht befreit. Seitdem ich mich zu Gott bekehrt, gehe ich zur Herrlichkeit. Durch Schwierigkeiten und Gefahr wurde ich schon geführt, doch hat die Gnade mich bewahrt, die Ehre Gott gebührt. Wenn wir 10.000 Jahre sind in seiner Herrlichkeit, mein Herz noch von der Gnade singt, wie in der ersten Zeit. John Newtons ganzes Leben war ein Beleg für den Triumph der Gnade. Und wir haben letzten Sonntag gesehen, dieser Triumph der Gnade ist viel größer und umfassender und nachhaltiger, als dass er uns in Anführungsstrichen nur die Bekehrung schenken würde. Der Triumph der Gnade schenkt uns nicht nur ewiges Leben, sondern neues Leben, hatten wir gesehen. Er bereinigt nicht nur deine Vergangenheit, sondern er drückt seinen Stempel auch deiner Gegenwart auf. Er prägt nicht nur deinen Sonntag, dieser Triumph der Gnade, sondern auch deinen Montag bis Samstag. Diese Gnade bringt dir nicht nur eine neue Stellung vor Gott, sondern auch einen neuen Lebensstil. Diese Gnade bewirkt in deinem Leben nicht nur deine Rechtfertigung, sondern auch deine Heiligung. Und wir hatten gesehen, wie eng das miteinander verbunden ist. Die Heiligung wächst gewissermaßen aus der Rechtfertigung heraus. Und es ist nicht so, wie manche ironisch sagen, gerechtfertigt aus Glauben und geheiligt aus Krampf. Sondern dieselbe Gnade macht dich lebendig, dieselbe Gnade erzieht dich und dieselbe Gnade bringt dich sicher nach Haus. Das ist der Triumph der Gnade. Und Kapitel 6 des Römerbriefs, dabei sind wir inzwischen angekommen in unserer Predigtreihe, widmet Paulus nun allein diesem Thema Heiligung. Was folgt nun aus der Rechtfertigung? Kapitel 6 widmet Paulus allein diesem Thema das Geheimnis des neuen Lebens, das Gott seinen Kindern schenkt. Und Paulus beginnt, das hatten wir letztens mal noch gesehen, mit einer Sorge in Vers 1, Kapitel 6, Vers 1. Also ich habe ihn heute abdrucken lassen auf dem Gottesdienstzettel die Verse 1 bis 11. Aber seien Sie ganz unbesorgt, wir werden die heute nicht alle auslegen. Verse 1 und 2 haben wir ja letztes Mal ausgelegt. Das können Sie nochmal ausführlich nachhören über beg-hannover.de. Und heute werden wir uns schwerpunktmäßig auf Vers 3 und dann noch die Verse 4 und 5 konzentrieren. Und beim nächsten Mal folgt dann der Rest. So ist die Planung. Also heute schwerpunktmäßig 3 bis 5. Paulus beginnt mit einer Sorge, welche die religiösen Moralisten zu allen Zeiten umtreibt. Wenn wir allein durch die Gnade gerettet werden, wenn es allein Gottes Geschenk ist, dass wir in den Himmel kommen und nicht in die Hölle, wenn wir das allein im Glauben ergreifen und durch nichts daran mitarbeiten können, wenn Gott so großzügig ist, besteht da nicht die Gefahr der Nachlässigkeit? Verleitet das die Leute nicht dazu, mit der Gnade und mit der Sünde zu spielen? Wird das dann nicht in den Augen der Menschen billig, wenn es alles geschenkt ist? Und das ist ja bis heute im Prinzip auch ein entscheidender Einwand der römisch-katholischen Kirche gegen die Reformation. Und genau denselben Protest bekam auch Paulus immer wieder zu hören. Und das klingt nach in Vers 1. Bitteschön, wenn du die Gnade so laut rühmst, dann sagst du den Leuten ja damit, ihr könnt ruhig weiter sündigen, tut ja nicht weh. Es ist Gottes Geschäft zu verzeihen und je mehr ihr sündigt, umso mehr kann er verzeihen. Nein, nein, sagt Paulus. Gottes Gnade sorgt nicht nur für die Rechtfertigung, sondern auch für die Heiligung. Gottes Gnade schenkt dir nicht nur ewiges Leben, sondern neues Leben schon jetzt. Und daraus kommt dann zwangsläufig die Frage, der wir heute nachgehen müssen. Wie kann dieses Leben in meinem Leben wachsen? Heute geht es los und das wird uns die nächsten Wochen weiter begleiten. Wie kann dieses neue Leben in meinem Leben wachsen? Ihr seid der Sünde gestorben, sagt Paulus. Ihr steht nicht mehr unter der grauenvollen Herrschaft der Sünde. Ihr sündigt noch, weil ihr noch nicht im Himmel angekommen seid, wie wir es ja auch gesungen haben eben in dem Lied. Aber ihr steht nicht mehr unter dieser grauenvollen Knute, dass ihr ständig sündigen müsst. Ihr steht nicht mehr unter der Macht der Sünde. Und sie kann euch nicht mehr verdammen. Ihr steht nicht mehr unter der Schuld der Sünde. Ihr habt Vergebung. Und Paulus beschränkt sich nun nicht nur darauf, diese Tatsache festzustellen, sondern er zeigt uns ab Vers 3, wie dieses neue Leben nun mitten in meinem Leben Wirklichkeit wird. Woran man das erkennen kann und wie es wachsen kann. Und unser Thema heute lautet deswegen Garanten des neuen Lebens. Auf welchen Pfeilern steht das neue Leben? Wir werden zwei davon hier in Römer 6 finden. Garanten des neuen Lebens. Und dazu wollen wir jetzt die Verse 1 bis 5 zunächst lesen. Römer 6, 1 bis 5. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hinein getauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Gegenwart. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Und dann sagt Paulus in Vers 11, jetzt machen wir einen großen Sprung, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde gestorben seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Herr, nun bitten wir dich, dass du uns dein Wort aufschließt und dass jeder wirklich das für sich persönlich mit rausnimmt und mit nach Hause nimmt, was er braucht in seiner Lage jetzt. Amen. Römer 6 ist wahrscheinlich das schwierigste Kapitel des gesamten Römerbriefs. Und leiten Sie daraus eine Ermutigung ab, wenn wir das geschafft haben in den nächsten Wochen, dann wird es wieder etwas einfacher. Man kann die Biografie jedes Christen eigentlich in zwei Bücher unterteilen. Band 1 beschreibt die Zeit vor der Bekehrung, Band 2 beschreibt die Zeit nach der Bekehrung. Also wenn mal jemand eine Biografie über Sie schreiben wird, sollte die zwei Bände haben. Titel des ersten Bandes lautet »Das alte Leben«. Untertitel »Die Zeit im Camp Adam« und Titel von Band 2 lautet »Das neue Leben«, Untertitel »Mein Leben im Camp Christi«. Vor wenigen Tagen ist ein lieber Freund gestorben mit 82 Jahren und schon vor einigen Monaten, er wusste, was auf ihn zukommen würde, hat er mir nochmal eine schriftliche Darstellung seines Lebensweges gegeben. Er hat mich also gewissermaßen auf die Predigt vorbereitet, die jetzt am 2. Februar dort zu halten ist. Und da macht er in diesem Lebensrückblick eben genau das deutlich, dass es diese zwei Bände seiner Biografie gibt. Er wurde geboren 1932 und neues Leben fand er 1958. Er konnte das genau datieren, also 1958 mit 26 Jahren. Und die spannende Frage ist, worin besteht der größte Unterschied zwischen unserem alten und unserem neuen Leben? Und wenn wir das hier lesen, also diesen Übergang von Rechtfertigung zur Heiligung, von Römer 5 zu Römer 6, dann fällt zunächst mal auf, Paulus beginnt jetzt nicht mit einer langen Liste von Aufforderungen und Ratschlägen. Hätte man sich ja auch denken können. Also Leute, jetzt seid erlöst, nun achtet bitte auf Folgendes. Und dann kommt ein Handlungsanweisungskatalog. Paulus beginnt auch nicht mit einer Erinnerung zum Beispiel an die 10 Gebote. Sondern was macht er? Er öffnet uns den Blick für einige Tatsachen, die manchen von uns möglicherweise gar nicht so bewusst sind. Und er macht deutlich, diese Tatsachen setzt Gott, diese Tatsachen schafft Gott. Wenn du gerechtfertigt bist, wenn du Kind Gottes bist, wenn du zum Camp Christi gehörst, wenn du erlöst wurdest, wenn Jesus deine Schuld vergeben hat, wenn du dich bekehrt hast, dann gelten von Stund an einige neue Tatsachen in deinem Leben. Und das sind die Garanten des neuen Lebens. Und damit wird deutlich, dass Gott auch bei unserer Heiligung das Entscheidende tut. Manchmal denkt man, ja gut, für die Rechtfertigung ist Gott zuständig und die Heiligung müssen wir dann selber mit Gottes Hilfe irgendwie schultern. Paulus sagt, nein, nein. Die Gnade von Anfang bis Ende. Und du musst die Garanten des neuen Lebens kennen. Man könnte ja sagen, na ja gut, Hauptsache die Garanten gibt's, ob ich davon nun weiß oder nicht, ist nicht so erheblich. Packe ich lieber an und mache Arbeit, als mich mit den Garanten meines neuen Lebens zu befassen. Aber Paulus sagt, nein, 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 so geht es nicht. Dreimal kommt hier in diesen 11 Versen der Begriff, ein Begriff für Wissen vor. Paulus sagt gleich in Vers 3, wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus hineingetauft worden sind, seinen Tod getauft. Also wir sollten das wissen, sagt er. In Vers 6 wird er sagen, wir wissen ja, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt ist. Vers 9, wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt ist. Also es gibt ja manchmal so 9-mal kluge Einwände, die sagen, ja, wir sollten uns nicht zu sehr mit diesen biblischen Grundlagen befassen, sondern jetzt lieber mal zupacken und was tun. Ist ja gut, was zu tun, bin ich immer sehr dafür. Aber Paulus sagt, wenn du das in der richtigen Weise machen willst, dann musst du verstehen, was los ist. Gott will, dass du das weißt, dass du es verstehst. Gott will nicht einfach, dass du blind irgendwo hinläufst. Gott will nicht, dass du Pragmatiker bist, sondern Bibelleser. Und deswegen zeigt er uns hier die Garanten des neuen Lebens. Zwei wollen wir uns angucken. Der erste ist der entscheidende und wird deshalb etwas mehr Zeit fordern als der zweite. Der erste Garant des neuen Lebens ist eine neue Beziehung. Also wenn Sie mitschreiben, ist das Punkt 1, eine neue Beziehung. Wir hatten gesehen, Römer 1 bis 5 betont die rechtliche Seite, betont unsere Stellung vor Gott. Wir werden gerechtfertigt, wir werden freigesprochen, wir werden von unserer Schuld gelöst gewissermaßen. Gott sagt, ich betrachte dich jetzt als mein Kind, ich adoptiere dich, ich vergebe dir, ich rechne dir deine Sünde nicht zu. Aber dabei wird immer auch deutlich, unser Verhältnis zu Gott hat nicht nur eine rechtliche, sondern auch immer eine persönliche Seite. In Römer 5 etwa redet Paulus am Anfang gleich davon, dass wir jetzt Frieden mit Gott haben. Und in Römer 5, Vers 1 und in Römer 5, Vers 11 spricht er von Versöhnung. Wir rühmen uns Gottes durch unseren Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Das ist nicht rechtlich, das ist persönlich. Also es ist beides. Es ist diese veränderte Rechtsstellung und es ist diese neue persönliche Beziehung. Und die ist besonders als Garant des neuen Lebens wichtig, macht Paulus jetzt deutlich. Diese neue Beziehung ist die wichtigste Voraussetzung dafür, dass das neue Leben überhaupt existieren kann, dass das neue Leben sich überhaupt entfalten kann, dass es überhaupt seine Wirklichkeit sichtbar machen kann. Gott knüpft diese Beziehung zu mir durch seinen Sohn Jesus Christus. Und wenn Sie eine Definition haben wollen, was ein Christ ist, können Sie auch sagen, ein Christ ist einer, der in einer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus lebt. Das ist ein Christ. Und das ist der wichtigste Garant für das neue Leben, sagt Paulus. Diese neue Beziehung, und das ist so schön, ist jetzt der rote Faden, der sich durch unsere Verse zieht. Wenn Sie einen Stift dabei haben, streichen Sie das am besten an. Es gibt ein Signalwort, im Griechischen ist das noch deutlicher. Im Deutschen würden wir dieses Signalwort mit übersetzen. Im Griechischen ist das syn oder sym. Das ist ein ganz kleines Wörtchen. Das kommt in vielen Begriffen vor, die unsere Sprache aus dem Griechischen entlehnt hat. Symphonie, also der Zusammenklang vieler Stimmen und Instrumente. Oder Synergien, da wirken verschiedene Faktoren zusammen, die sich gegenseitig ergänzen. Oder sympathisch, da gibt es einen Zusammenklang. Man findet einander sympathisch, man leidet miteinander, man schätzt einander. Da geht es zusammen. Oder Symbiose oder Syntax in der Grammatik. Wie funktioniert ein Satz? Wie funktioniert die Syntax? Wie hängen die einzelnen Glieder dieses Satzes miteinander zusammen? Oder noch schöner, Synchronschwimmen. Die müssen so schwimmen, dass es zusammenpasst, dass man sie gleichzeitig sehen kann und es ein schönes Bild ergibt. Also syn mit. Und dieses Wort kommt hier 6-mal vor, in Vers 4 bis Vers 8. Paulus sagt in Vers 4, das ist ein Wort, wir sind mitbegraben mit Christus. Oder in Vers 5, wir sind mit ihm eins gemacht. Das ist im Griechischen ein Wort. Wir sind zusammengewachsen mit Christus. Er sagt in Vers 6, wir sind mitgekreuzigt. Ein Wort. In Vers 8, wir sind mit Christus gestorben. Und dann wieder ein Wort, wir werden mitleben mit Christus. Mit. Das kann man bildlich so ausdrücken. Auf das Passbild eines Christen gehören eigentlich immer zwei. Walter Lüthi hat das sehr schön formuliert, er hat das so ausgedrückt, Zitat, im Lichte des Glaubens geschieht es, dass man auf dem Bild nicht mehr nur einen sieht, sondern deren zwei. Christenbilder sind solche, auf denen immer ein zweiter zu sehen ist. Und dieser zweite ist Christus. Paulus sieht den begnadigten Menschen unter keinen Umständen mehr allein. Immer ist jetzt Christus dabei. Also sehen Sie sich mal unter diesem Winkel Ihre ganzen Ausweise heute Nachmittag an. Holen Sie sie mal raus, so Ihr Passbild oder Ihren Führerschein, Ihre Krankenkarte, Studentenausweis, Seniorenausweis. Und schauen Sie sich das Bild an und machen sich klar, in Gottes Augen, in Wirklichkeit, bin ich da nicht mehr allein drauf. Mich gibt's nicht mehr allein, da ist immer Christus da. Das meint das mit. Und Lüthi vergleicht das dann mit einem Mittel, das in der modernen Malerei oft angewandt wird. Er sagt, wenn die Maler ihre Selbstbildnisse schaffen, dann ist, traurig aber wahr, bisweilen auch ein Zweiter auf einem Bild. Sie lieben es zum Beispiel, sich den Totenschädel über die Schulter schauen zu lassen. So nach dem Motto, der Tod läuft immer mit in meinem Leben. Aber das, sagt Lüthi, ist, Gott sei Dank, für uns Christen nicht mehr die ganze Wahrheit und darum ist es überhaupt nicht mehr wahr. Auf dem Bildnis, das uns der Apostel zeigt, schaut uns Christus über die Schultern. Also, Sie sind nie mehr nur allein auf Ihrem Passbild. Da ist immer ein Zweiter mit dabei. Das meint Paulus mit diesen Versen, mit diesem Sym, mit diesem Mit. Und damit nicht genug, um zu zeigen, wie innig, wie eng diese neue Beziehung ist, als Garant unseres neuen Lebens, setzt Paulus an den Anfang, das ist sehr spannend, ein sehr plastisches Beispiel, ein sehr plastisches Bild. Da sagt er, wir alle, die wir in Christus Jesus hinein getauft sind. Also wir alle, das heißt alle Christen wurden in Christus hinein getauft. Und vorweg will ich gleich sagen, an dieser Stelle erklärt Paulus die Taufe nicht, sondern er setzt sie voraus und gebraucht sie als ein Bild. Das ist keine ausführliche Erklärung der Taufe, es sind ja nur zwei Verse. Also alle Christen wurden in Christus hineingetauft. Das müssen wir jetzt gut verstehen. Wir sind also nicht nur mit Christus, sondern wir sind sogar in Christus, sagt Paulus. Hier steht jetzt nicht Sym, sondern En im Griechischen. Wir sind in Christus hineingetauft. So eng ist die Beziehung. Wie sind wir da hineingekommen? Durch die Taufe. Tja, entsteht diese neue Beziehung zu Jesus etwa durch die Taufe? Mit Wasser, fragen wir. Das wäre ja wieder Werkgerechtigkeit. Das wäre ja wieder Rettung durch ein Ritual. Dass wir durch die Taufe mit Jesus zusammenkommen. Nein, das kann Paulus nicht gemeint haben, denn er hat ja 5 Kapitel lang betont, wir werden nur durch den persönlichen Glauben des Herzens gerettet. Also so kann er das nicht meinen. Welche Rolle spielt dann hier die Taufe? Die Taufe kommt im Römerbrief nur in diesen beiden Versen vor, sonst nirgendwo. Ist auch interessant. Paulus verwendet die Taufe als ein Anschauungsbeispiel, als ein Bild dafür, wie innig die Beziehung zwischen Jesus und seinen Leuten, seinen Nachfolgern, also uns ist. Man könnte auch sagen, die Taufe ist ein äußeres Zeichen, also ein Bild, das Gott uns gegeben hat, um die persönliche Beziehung zwischen Jesus und uns zu zeigen. Und deswegen sagt die Bibel auch zum Beispiel in Apostelgeschichte 8,16 oder 19,5, sie waren getauft auf den Namen des Herrn Jesus Christus, in ihn hineingetauft. Und hier heißt es, wir sind in Christus hineingetauft, wir sind sogar in seinen Tod getauft. Das werden wir gleich noch klären. Also jetzt müssen wir nochmal genauer fragen, was bedeutet dieses Zeichen? Was zeigt uns die Taufe? Denn ein Zeichen zeigt ja immer etwas. Paulus sagt, in Christus hinein. Das heißt, wir werden mit Christus, mit seinem Namen vereinigt. Hier in Vers 5 sagt ihr ja geradezu eins gemacht, zusammengewachsen. Wir werden aufs Engste mit ihm verbunden. Man könnte auch sagen mit einem Fremdwort, wir werden in Christus inkorporiert. Wir werden in ihn reingesetzt. Und dabei wird unsere Sünde abgewaschen und dafür steht das Wasser der Reinigung, das Wasser des neuen Lebens. Wir bekommen ein neues Leben geschenkt. Und wir bekommen den Heiligen Geist. Und das alles bezeichnet die Taufe. Interessant, in 1. Korinther 12, Vers 13 schreibt Paulus, wir sind alle, also wir alle Christen, wir sind alle durch einen Geist zu einem Leib getauft. Da sagt er, also der Heilige Geist tauft uns in den Leib Christi. Der Heilige Geist fügt uns ein. Der Heilige Geist fügt uns in Christus ein. Und damit in seine Gemeinde. Das macht der Heilige Geist. Er tauft uns zu einem Leib. Das ist die Geisttaufe. Also in 1. Korinther 12, Vers 13 ist auch ganz klar, da spricht Paulus von der Taufe durch den Heiligen Geist, nicht von der Taufe durch Wasser. Die Taufe durch Wasser zeigt das nur, verbildlicht das. Und daran sehen wir auch, die Geisttaufe ist nicht so ein spektakuläres Ereignis für besonders Geistbegabte, wo es dann kracht und zischt und man irgendwas Spektakuläres erlebt oder gar in Zungen redet und dann ist man Geist getauft, sondern die Geisttaufe kriegen wir alle, sagt Paulus, jeder Christ. Wir alle sind durch einen Geist getauft, das geschieht bei der Bekehrung, da kriegt jeder Christ den Heiligen Geist. Nochmal ganz deutlich zum Mitschreiben, jeder, der Christ wird, bekommt den Heiligen Geist. Im Moment seiner Bekehrung. Und das heißt, er wird mit dem Heiligen Geist getauft, das ist damit gemeint. Er wird mit Christus verbunden. Er wird in seine Gemeinde eingefügt, inkorporiert. Und wann geschieht das? Bei der Bekehrung. Das können wir nachlesen, zum Beispiel in Epheser 1, Vers 13, wo Paulus ganz deutlich sagt, als ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, in ihm, in Christus seid ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Epheser 1, Vers 13. Und der Herr Jesus hat das schon lange vorher in Johannes 7, Vers 38 und 39 deutlich gemacht. Da heißt es, wer an mich glaubt, sagt der Herr, wie die Schrift sagt, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und Johannes erklärt in Vers 39, das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Also ganz klar, wir werden mit dem Heiligen Geist getauft, wir bekommen den Heiligen Geist, wenn wir zu Jesus finden, wenn wir uns bekehren, allein durch den Glauben. Und die Taufe mit Wasser ist das äußere Zeichen dafür, ein Bild, was Gott uns gewissermaßen gratis dazu schenkt. Die Taufe, das Zeichen der Taufe, verbildlicht, was geschieht, wenn ein Mensch in die persönliche Beziehung mit Jesus hineinkommt. Die Taufe verbildlicht, was geschieht, wenn ein Mensch sich bekehrt. Die Taufe verbildlicht, was geschieht, wenn ein Mensch seine Sünden abgewaschen bekommt. Die Taufe verbildlicht, was geschieht, wenn einer den Heiligen Geist empfängt. Und wenn Paulus sagt, wir wurden alle, also wir alle, die wir Christen sind, wir wurden in Christus Jesus hineingetauft, hier in Römer 6, Vers 3, dann bedeutet das, das ist ganz wichtig, es bedeutet, wir wurden alle aufs Innigste mit Christus verbunden. Das ist die neue Beziehung. Wir wurden alle aufs Innigste in Christus eingefügt, so wie es die Taufe abbildet. Das ist hier gemeint. Wir wurden in Christus hineingefügt, das heißt, wir wurden alle aufs Innigste mit Christus verbunden, so wie es die Taufe als Zeichen abbildet. So kompliziert ist es dann gar nicht. Und man kann bei aller Vorsicht die Vergleiche immer haben, müssen, man kann in gewisser Weise die äußere Wassertaufe mit einem Ehering vergleichen. Also hier am Ehering, was die Taufe für das Christsein ist, das ist der Ehering für die Ehe. Der Ehering ist was? Ein äußeres Zeichen, nicht mehr und nicht weniger. Ein äußeres Zeichen, das die Ehe besiegelt, in dem Moment, wo sie ihn aufgesteckt haben, im entscheidenden Moment natürlich. Also, dass die Ehe besiegelt, ein Zeichen, das den Sinn der Ehe erklärt. So wie der Ring kein Ende hat, sagt der Pastor ja dann manchmal auch dazu, so wie der Ring kein Ende hat, so soll auch eure Ehe und Treue kein Ende haben. Lebenslang, ein Ring, wunderschön. Aber bitte beachten wir, der Ehering selbst ist nur das Zeichen. Der Ehering macht nicht die Ehe zur Ehe. Und deswegen, wenn sie ihren Ehering mal verloren haben, ist damit ihre Ehe nicht aufgelöst, ja? Also, manche Eheleute tragen aus verschiedenen Gründen keinen Ehering und sind, oh Wunder, trotzdem verheiratet. Und umgekehrt, nur weil jemand im Juwelierladen mal so einen Ehering ausprobiert, ist er dadurch noch nicht verheiratet. Weil er mal einen Ehering am Finger hat, ist er noch kein Ehemann und keine Ehefrau, nur weil ich einen Ring trage. Sondern Ehemann und Ehefrau werde ich erst, indem ich mein Leben öffentlich und rechtsverbindlich an einen anderen Menschen binde, vor dem Standesamt und nicht, weil ich einen Ring trage. Jetzt vergleichen wir den Ehering mit der Taufe. Man kann Christ sein, obwohl man noch nicht die Taufe hat. Und umgekehrt, nur weil einer sich taufen lässt, egal in welchem Alter, sei es mit 30 oder 35 oder 18 oder wie auch immer, nur weil einer sich taufen lässt, ist er dadurch noch lange kein Christ. Man kann nicht sagen, ja, der ist getauft, der ist Christ. Der Ehering ist nicht die Ehe selbst. Der Ehering macht nicht die Ehe. Aber er ist ein Zeichen und ein Siegel für die Ehe. Und so kann man sagen, die Wassertaufe ist nicht das Christsein selbst. Die Wassertaufe macht nicht den Christen. Aber sie ist ein Zeichen, sie ist ein Siegel für unsere Verbindung mit Jesus. Und darum für unsere innige Verbindung mit Jesus. Und deshalb sagt Paulus in Vers 3, wir alle wurden in Christus hineingetauft. Wir alle wurden aufs Innigste in Christus eingefügt, mit Christus verbunden, so wie es die Taufe als Zeichen abbildet. Uns alle hat er in diese enge Beziehung hineingeholt. Damals, als er uns den Glauben schenkte, als du dich bekehren durftest, als du zu Jesus gekommen bist und gesagt hast, ich erkenne an, dass ich ein verlorener Sünder bin. Als du zugegeben hast vor Jesus, ich brauche deine Vergebung. Ich brauche es, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und nun vergib mir, sei du mein Herr, werde du mein König. Herr, nimm mir alle meine Schuld, ich glaube dir. Da hat er uns in diese Beziehung mit ihm hineingeholt. Und die Taufe hat Gott uns gratis als Zeichen dazu geschenkt, weil Gott selbst das besiegeln und bekräftigen wollte, was er uns im Glauben schenkt, so wie ein Ehering die Ehe. Und das andere Zeichen, das Gott uns geschenkt hat, ist das Abendmahl. Und beides, Taufe und Abendmahl, sind Geschenke und Predigten Gottes mit Gegenständen. Im Abendmahl predigt Gott, ich habe mein Leben am Kreuz für dich geopfert. Wer mir glaubt, bekommt Vergebung seiner Schuld. Und in der Taufe predigt Gott durch dieses Zeichen, wer mir glaubt, bekommt Vergebung seiner Schuld, er bekommt ein neues Leben, er kommt in diese enge Beziehung zu Jesus hinein. Und das eine Zeichen, das Abendmahl, sollen wir regelmäßig wiederholen. Und das zweite Zeichen, die Taufe, ist nicht zur Wiederholung gedacht, sondern einmalig. Und darum war es in der christlichen Gemeinde von Anfang an so. Wenn ein Mensch Christ geworden war, wenn einer sich zu Jesus bekehrt hatte, dann durfte er am Abendmahl teilnehmen und er wurde getauft. Der hat sich nicht selbst getauft. Ist auch interessant. Von der jüdischen Tradition her wäre das eher wahrscheinlich gewesen. Die haben sich teilweise selber untergetaucht bei der Proselytentaufe. Aber in der Gemeinde war es anders. Er wurde getauft. Und damit hat man deutlich gemacht, Gott muss das machen. Das ist nicht einfach ein Akt des Menschen, sondern das ist ein Handeln Gottes, ein Zeichen, das Gott gibt. Und er wurde getauft von der Gemeinde als Zeichen. Auch die Taufe kommt von Gott. Und in der Taufe setzt Gott dieses Zeichen seiner Gemeinschaft über dein Leben. Und wenn man sich das klar macht, liebe Geschwister, dann verliert auch der Konflikt zwischen mündigen Taufe und Kindertaufe viel von seiner Schärfe. Auch im Römerbrief ist die Taufe ja nur ein Nebenthema. Keine der beiden Seiten behauptet ja, dass man durch die Taufe Christ wird. Natürlich gibt es auch solche Stimmen, aber die kann man von der Bibel her ganz leicht widerlegen. Also die Taufwiedergeburt lehren, die kann man leicht widerlegen von der Bibel her. Es ist klar, dass wir durch die Taufe nicht wiedergeboren werden. Aber jetzt mal bei denen, die die biblischen Aussagen so gelten lassen. Beide Seiten können bekennen, dass die Taufe ein Zeichen ist, das Gott uns schenkt. Und dann besteht der Meinungsunterschied nur noch an einem Punkt. Zwischen denen, die Kinder taufen und die nur Mündige taufen. Darf man dieses Zeichen nur an solchen Menschen durchführen, die sich bereits bekehrt haben, die bereits Christen sind? Dann ist die Taufe also ein nachfolgendes Zeichen bei der mündigen Taufe. Oder dürfen gläubige Eltern dieses Zeichen auch schon für ihre kleinen Kinder erbitten? In dem Falle wäre die Taufe ein vorausgehendes Zeichen. Ein vorausgehendes oder ein nachfolgendes Zeichen. Also im Fall der Kindertaufe ein vorausgehendes Zeichen, um damit schon über dem zarten Leben der Kinder deutlich zu machen, auch für dich ist Jesus am Kreuz gestorben. Und wir wollen alles dafür tun, dass du Jesus einmal kennenlernst und dich zu ihm bekehrst. Und deshalb soll das Zeichen von Gottes Taufe schon über deiner Wiege stehen. Und darum taufen wir dich in den Namen Jesu hinein mit der innigen Bitte, dass auch du einmal in diesem Namen das Heil und neues Leben findest. Also im Fall der Kindertaufe wäre die Taufe für die Gemeinde des Neuen Testaments ein ähnliches Zeichen wie die Beschneidung für das Gottesvolk des Alten Testaments. Abraham wurde ja bekanntlich als Erwachsener beschnitten, als er zum Glauben gefand gewissermaßen. Und die nachfolgende Generation wurde dann auf Gottes Anweisung als Säuglinge beschnitten. So ist ja heute in der Missionssituation auch. Die zum Glauben kommen, werden immer als Erwachsene getauft. Aber es war immer klar, egal ob die Alten oder die Jungen, jeder muss sich persönlich bekehren. Das war immer klar. Beschneidung des Herzens. Das Entscheidende ist nicht die äußere Beschneidung, sondern die Beschneidung des Herzens. Das Entscheidende ist niemals die Wassertaufe, sondern immer die Bekehrung, die Geisttaufe, die Beschneidung des Herzens, die Gott schenkt. Und ich denke, liebe Geschwister, hier müssen wir uns in der Gemeinde Jesu mit unseren verschiedenen Meinungen gegenseitig tragen. Weil die Bibel selbst diese Fragen nicht mit letzter Eindeutigkeit entscheidet. Sonst hätte es darum nicht so viel Diskussion gegeben. Also die Frage ist, darf dieses Zeichen ausschließlich an Mündigen geschehen, als nachfolgendes Zeichen, nachdem einer sich bekehrt hat? Oder dürfen es gläubige Eltern auch für ihre unmündigen Kinder erbitten, als vorausgehendes Zeichen? Mit Gebet, dass einmal die Bekehrung folgen wird. Auf keinen Fall aber sollte diese Frage die Gemeinde Jesu entzweien. Denn dann würden wir der Taufe ein solches Gewicht geben, das sie in der Bibel selbst nicht hat. Wir würden sie in einer Weise in den Mittelpunkt rücken, in der die Bibel sie niemals in den Mittelpunkt gerückt hat. Sehen wir nun mal den Römerbrief, das ist ja nun wirklich ein sehr grundsätzlicher Brief. Da steht so viel über den Glauben, so viel über die Gnade, so viel über das Rettungswerk Christi, so viel über die Gemeinde, aber nur zwei Verse über die Taufe. Das müssen wir auch sehen. Und auch darin, denke ich, besteht Einigkeit. Wenn jemand zum Glauben kommt und bisher noch nicht getauft worden ist, dann sollte er getauft werden. Dann gibt es überhaupt keinen Grund, die Taufe auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Wenn einer glaubt. der Herr und noch nicht getauft ist, dann sollte er getauft werden. Der Herr hat uns dieses Zeichen geschenkt, um es zu gebrauchen. Und damit wir umso besser verstehen, wie innig diese neue Beziehung ist, die Jesus seinen Jüngern schenkt. Wir sind hineingetauft in seinen Namen. Wir sind hineingenommen in Jesu Gemeinschaft. Wir sind hineingefügt in seine Gemeinde. Das ist herrlich. Und genau das will uns Paulus mit Vers 3 ins Herz schreiben. Wisst ihr nicht, dass wir alle in Christus hineingetauft sind? Das ist der erste Garant des neuen Lebens, den er uns schenkt, die neue Beziehung. Und dann fügt er noch einen zweiten Garant hinzu, der aus dem ersten folgt. Also ganz toll, durch die persönliche Beziehung zu Jesus bekommen wir ein zusätzliches Vermögen geschenkt, das Jesus in diese Beziehung mit einbringt. Also bevor ich geheiratet habe, muss ich hier bekennen, hatte ich kein eigenes Auto. Aber meine liebe Verlobte hatte schon eins. Ein Fiat Panda, aber immerhin ein Auto. Und dadurch, dass wir dann geheiratet haben, ich habe mir also die richtige Frau gesucht, wurde ich zum Mitbesitzer dieses Autos. Das heißt, ich habe nicht nur eine Frau bekommen, sondern ein Auto noch gleich dazu. Über die neue Beziehung bekam ich auch ein neues Vermögen. Und so ist das hier auch. Der zweite Garant des neuen Lebens, den Paulus uns hier zeigt, ist ein neues Vermögen. Nicht nur eine neue Beziehung, sondern auch ein neues Vermögen, das Jesus mit einbringt. Und die Frage ist jetzt zum Schluss, worin besteht dieses Vermögen? Und das ist sehr spannend. Wir bekommen nämlich jetzt, weil wir mit Jesus verbunden sind, sagt Paulus, auf geheimnisvolle Weise Anteil an dem, was er in seiner Kreuzigung und Auferstehung erworben hat. Das ist sehr besonders. Die Verse 3 und 4 machen das klar und die wollen wir uns jetzt noch angucken. Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Durch die Verbindung mit seinem Tod heißt das. Damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht sind und gleich geworden in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wollen das ganz kurz erklären, damit Sie das mit nach Hause nehmen können. Ein neues Vermögen. Wie soll man das verstehen? In seinen Tod getauft, mit Jesus begraben. Was war am Kreuz geschehen? Das hat Paulus ja ausführlich beschrieben in den Kapiteln davor. Da hat Jesus mit seinem Sühnetod unsere Schuld weggetragen. Er hat bezahlt. Die Strafe, die wir niemals hätten bezahlen können. Und wie kommt mir dieser Sühnetod Jesu jetzt zugute? Wie wird er wirksam für meine Schuld? Wie kann ich mit Christus sterben? Wie kann sozusagen sein Kreuz mein Leben bedecken? Manche haben das so gedeutet. Sie haben gesagt, wenn ich auch leide, also wenn ich auch im übertragenen Sinne das Kreuz ertrage, möglicherweise sogar um Jesu Willen leide, dann werde ich so geläutert, dass ich durch diese Läuterung Christus ähnlicher werde und mit ihm verbunden werde. Also so etwa hat Mutter Teresa das oft dargestellt. Ja, sie sagt, ich habe so viele Reisestrapazen und so viel Schwieriges erlebt. Schon das hat mich Christus ähnlicher gemacht. Also mit Leiden in diesem Sinn. Aber das ist absolut so nicht gemeint. Paulus würde sagen, das ist eine totale Überschätzung der menschlichen Möglichkeiten. Wir können das nicht nachvollziehen, was Jesus gelitten hat. Und Paulus verwendet hier ganz bewusst ein Wort im Griechischen, in Vers 5, wo steht, übersetzt ist, wir sind ihm gleich geworden in seinem Tode. Das heißt eigentlich, wir sind mit ihm eins gemacht in der Gleichheit seines Todes. Wir sind ihm gleich geworden in seinem Tod, in der Gleichheit seines Todes. Und dieses Wort Gleichheit ist ganz wichtig. Da steht im Griechischen homoioma. Und es bedeutet, ja, es gibt eine wirkliche, echte Verbindung zwischen Jesu Tod und uns. Wir haben wirklich echten Anteil an seinem Tod bekommen. Aber, und das steckt auch in diesem Homoioma drin, es besteht keine totale Identität zwischen seinem Tod und meinem Tod. Wir sind ihm gleich geworden in gewisser Hinsicht, aber unser Tod ist nicht hundertprozentig gleich sein Tod. Warum? Weil sein Tod die Sünde wegnehmen konnte. Unser Tod konnte es nicht. Sein Tod hat nochmal eine ganz andere Qualität, nochmal eine ganz andere Wirkung, homoioma. Aber es gibt trotzdem eine echte Verbindung zwischen seinem Tod und meinem Tod. Und deswegen, ihr Lieben, ist es für uns lebenswichtig, dass wir an seinem Tod Anteil bekommen. Und dafür gibt es nur eine Möglichkeit. die lebendige Verbindung mit Jesus. Dadurch bekommst du Anteil an seinem Tod. Und wie kriegst du die lebendige Verbindung mit Jesus? Durch den Glauben, dass du dich an ihn klammerst. Wenn du ein echter Christ bist, dann hast du Anteil in seinem Tod. Und dann passiert etwas Großartiges. In dieser persönlichen Verbindung geschieht das Wunder, wenn du an Jesus dran bist, wenn du an ihm hängst. Von Stund an rechnet er dir alles zu, lässt er dich an allem teilhaben, lässt er dir alles zugutekommen, was er damals vor 2000 Jahren getan und perfekt gemacht hat. Das ist unvorstellbar. Das heißt, du bist in seinen Tod hinein getauft. Du bist mit seinem Tod und mit seinem Leben in einer Weise verbunden, dass das, was er damals am Kreuz von Golgatha erwirkt hat, heute für dich gilt und heute für dich wirksam wird. Du wirst in gewisser Hinsicht mit Jesu Tod gleichzeitig. Er hat die Strafe bezahlt und es wird dir gut geschrieben. Und deswegen sagt Paulus in 2. Korinther 5, Vers 14 mal, Christus starb für alle seine Leute und damit sind alle gestorben. Du sitzt ja noch ziemlich quicklebendig und trotzdem bist du schon gestorben. Mit Christus, sagt Paulus. Du hast Anteil an seinem Tod. Du bist hineingetauft in seinem Tod. Er hat dich reingenommen in dieses Wunder von Golgatha. Er hat dich umhüllt mit seiner Vergebung. Er hat dich eingesetzt als sein Kind, als Gottes Kind, als Jesu Miterben, als seinen Jünger. Er hat dir Anteil daran gegeben. Wunder über Wunder. Und deswegen kann Paulus dann in Vers 7 sagen, wer so gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Das heißt, wer so gestorben ist, dass er Anteil an Jesu Tod hat, wer so gestorben ist, dass er reingenommen wurde in Jesu Tod, hineingetauft in Jesu Tod, wer so gestorben ist, dass ihm der Sühnetod Jesu angerechnet wird, der ist rechtskräftig freigesprochen von der Sünde. Das heißt das. Er hat dich reingenommen in seinen Tod. Und diese neue Beziehung ist Gold wert. Sie trägt Zinsen bis heute. Und hier siehst du die große Macht dieses kleinen Wörtchens mit. Die große Macht dieses kleinen Wörtchens mit. Du bist mit Christus. Und von Stund an hat Gott dich immer nur noch mit Christus gesehen. Nur noch zwei auf einem Bild. Und du bekommst nicht nur Anteil an seiner Kreuzigung, sagt Paulus. Das ist nicht nur das einzige Vermögen, das Jesus in diese Beziehung mit einbringt. Sondern, sieh genau hin, du bekommst auch Anteil an seiner Auferstehung. Paulus sagt, wir sind also mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn, Vers 5, wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tode, so werden wir ihm auch in seiner Auferstehung gleich sein. Das ist die Garantie. Und genauso wie du in den Genuss der Kreuzigung kommst und am Ertrag der Kreuzigung beteiligt bist, genauso kommst du auch in den Genuss der Auferstehung. Und so können wir sagen, Kreuzigung und Auferstehung sind wie ein riesiges Kapital, das jahrtausende lang Zinsen abwirft. Und du und ich, wir leben heute von den Zinsen der Kreuzigung Jesu und von den Zinsen der Auferstehung Jesu. Das geht auf unser Konto. Und so wie die Zinsen der Kreuzigung mich von meiner Sünde freikaufen, so kaufen mich die Zinsen der Auferstehung vom Tod frei. Die neue Beziehung schenkt uns das neue Vermögen. Und Vers 5 am Ende, das ist eindeutig Zukunft, also Futur. Wir werden mit ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Das heißt, wenn er wiederkommt, wenn er dich ruft, du wirst ewiges Leben haben in seiner herrlichen Gegenwart in alle Ewigkeit. Aber Vers 5 ist Futur. Aber dieses Auferstehungsleben, das beginnt schon hier. Die Auferstehungszinsen werden jetzt schon ausgezahlt. Und darum ist Vers 4 Gegenwart. Vers 5 ist Zukunft. Wir werden auferstehen. Aber dieses Auferstehungsleben Jesu greift schon rein jetzt in dein Leben jetzt. Und deswegen steht am Ende von Vers 4 nicht Zukunft, sondern Gegenwart. Wir wandeln in einem neuen Leben schon jetzt. Weil die Zinsen von Jesu Auferstehung, die du einmal in Ewigkeit, in Zukunft endgültig genießen wirst, schon jetzt greifen, schon jetzt wirksam werden. Darum darfst du schon jetzt wandeln in einem neuen Leben. Darum wirkt sich die Auferstehung schon jetzt auf deinen Lebensstil aus. Darum bist du schon jetzt der Sünde gestorben. Und wir werden nächsten Sonntag sehen, dass der Sünde gestorben eben nicht bedeutet, sündlos zu sein, aber eben nicht mehr ihrer Macht ausgeliefert. Und du darfst jetzt schon wissen, das Auferstehungsleben, in das Jesus dich hineinzieht, das Auferstehungsleben, mit dem er jetzt schon dir garantiert, dass du nicht im Tode bleiben wirst und dass du nicht in der Hölle enden wirst auf ewig, sondern dass du in seinem Reich dabei bist. Und das Auferstehungsleben, das dich in der Zukunft einmal vollkommen machen wird, dann wirst du ohne Sünde sein, dann wirst du unsterblich sein, dann wirst du Gott von Angesicht zu Angesicht sehen, wie erst Johannes 3 uns verspricht. Dieses Auferstehungsleben, das zeigt sich schon heute am 25. Januar 2015 in deinem Leben. Das wirkt sich schon heute bei dir aus. Darum darfst du schon heute wissen, du bist der Sünde gestorben. Wir werden nächsten Sonntag sehen, was das für unseren Umgang mit der Sünde bedeutet. Da ist das Thema dann das neue Leben und die Sünde. Aber heute ging es um die Garantie des neuen Lebens. Und nimm das bitte mit. Jesus zieht dich in eine neue Beziehung hinein. Das ist der erste Garant. Und daraus folgt das zweite. Er stattet dich auch schon jetzt mit einem neuen Vermögen aus. Wenn du zu Jesus gehörst, hast du schon jetzt Anteil an seiner Kreuzigung. Du bist schon jetzt hineingenommen in diesen wunderbaren Opfertod für dich, den er gestorben ist. Und du bist schon jetzt hineingenommen in die Kraft seiner Auferstehung. Und schon jetzt fließen die Zinsen von Kreuzigung und Auferstehung direkt auf das Girokonto deines Lebens. Und dadurch hast du schon jetzt ein neues Vermögen. Dadurch bist du schon jetzt der Sünde gestorben. Dadurch wandelst du schon jetzt in einem neuen Leben, obwohl da noch die Wirklichkeit der Sünde ist. Aber jetzt gibt es dieses handfeste Gegenmittel. Und deswegen gibt es schon jetzt echte Veränderung. Und deswegen, du magst deinen Charakter haben, mag er sein, wie er will. Und mein Charakter mag er sein, wie er will. Und mögen wir andere nerven, wie wir sie nun mal nerven, auch wenn es uns leid tut. Aber er arbeitet an dir, er verändert dich. Es gibt echte Veränderung schon diesseits des Grabes. So wie wir das auch bei John Newton gesehen hatten. Und er entwarf die Grabinschrift noch selbst. Also ähnlich wie Gottfried Messkemper einen Teil seiner Beerdigungspredigt selbst entworfen hat, hat John Newton den Text auf seinem Grabstein selbst entworfen. Und dieser Text auf seinem Grabstein, dieses Epitaph lautet so übersetzt: John Newton, Pastor, einst ungläubig und zügellos, im Dienst der Sklaverei in Afrika, der durch die reiche Gnade unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus bewahrt, wiederhergestellt, von Schuld befreit und berufen wurde, den Glauben zu verkünden, den er lange zu vernichten suchte. Das ist Amazing Grace. Und er macht deutlich, diese Gnade hat mich nicht nur von Schuld befreit, sondern sie hat mich bewahrt, sie hat mich wiederhergestellt, sie hat mich berufen und sie hat mich zu einem Verkündiger des Evangeliums gemacht. Der Triumph der Gnade schenkt neues Leben. Und nimm das als Wichtigstes heute mit und nimm das als Wichtigstes mit in die neue Woche. Der Grund für dieses neue Leben, das sind nicht irgendwelche geheimnisvollen Kräfte, die du jetzt bei dir selbst suchen müsstest. Der Grund für dieses neue Leben, das sind nicht irgendwelche inneren Stärken, die du jetzt plötzlich fühlen musst. Sondern das Entscheidende ist das kleine Wörtchen mit, dass du an Jesus hängst. Das ist die neue Wirklichkeit deines Passbildes. Das ist die neue Wirklichkeit deines Führerscheins und deiner Krankenkarte und deines Bibliotheksausweises. Da ist jetzt nicht mehr nur einer drauf. Es gibt dich nie mehr allein. Sondern auf Christenbildern ist immer ein Zweiter zu sehen. Und dieser Zweite ist Christus. Amen.